Guten Morgen. Und ich grüße natürlich nicht nur alle, die jetzt hier unter uns sitzen, sondern auch alle, die zu Hause am Bildschirm sitzen und heute nicht dabei sein können. Egal warum, gute Besserung oder wie auch immer. Ich hoffe, heute ist für jeden etwas dabei. Ja, heute in meiner Predigt geht es um Lebens- und Glaubensmodelle. Wir richten uns ja immer so gerne ein nach dem Stand unserer Erkenntnisse oder nach dem, was wir kennen, nach dem, was wir wissen, was wir gelernt haben, was wir gehört haben und wer wir dann auch letztendlich sind. Ich höre Menschen gerne zu. Und zwar nicht nur dann, wenn sie etwas sagen, sondern auch, wie sie etwas sagen und dann auch, wie sie leben. Ich beobachte gerne. Ich beobachte gerne, wie Menschen handeln, wie sie Entscheidungen treffen und natürlich auch, wie sie glauben. Und wenn ich ehrlich bin, dann beobachte ich dabei auch immer wieder mich selbst. Denn auch ich hatte in meinem Leben Phasen, in denen ich in genau solchen Glaubens- oder auch Lebensmodellen festgesteckt habe, über die wir heute sprechen werden. Modelle, die irgendwie christlich klingen, die aber auch nicht völlig falsch waren. Aber bei genauerem Hinsehen habe ich gemerkt, Jesus war da irgendwie drin, aber oft eben nicht wirklich Herr. Und ich glaube, genau das ist eine Frage, die wir uns heute neu stellen müssen. Denn wir reden oft darüber, dass Jesus heute angeblich nicht mehr so wirkt wie früher, dass wir die Dinge aus der Apostelgeschichte kaum noch erleben, dass wir weniger Wunder sehen, wenig Heilung, wenig geistliche Autorität. Aber gleichzeitig gibt es Regionen auf dieser Welt, wo Menschen genau das erleben, wo Menschen von Heilung berichten, wo Gebet Leben verändert, wo Menschen unter Gefahr trotzdem voller Glauben leben, wo Gottes Wirken keine Theorie ist. Und ich sage das nicht als Anklage, wirklich nicht, sondern eher als ehrliche Frage an uns selbst. Denn vielleicht müssen uns manche Dinge wieder bewusster werden. Vielleicht ist unser Leben an vielen Stellen einfach zu abgesichert geworden, zu kontrolliert, zu bequem. Und versteht mich nicht falsch, das alles ist nicht böse. Aber vielleicht führt genau das manchmal dazu, dass wir Gott zwar theoretisch brauchen, aber praktisch oft gar nicht mehr wirklich erwarten. Und sagt nicht wieder, das stimmt so nicht. Ich würde wetten, dass Jesus uns heute als Kleingläubige bezeichnen würde. Und vielleicht ist genau deshalb die entscheidende Frage heute nicht, wie bekomme ich mehr von Jesus, sondern wie viel mehr von meinem Leben gehört ihm eigentlich wirklich? Oder wie viel von meinem Leben gehört ihm eigentlich wirklich? Wir kommen zum ersten Modell. Hat wahrscheinlich schon jeder gehört und bekennt vielleicht auch viele von uns, habe ich auch mal eine Zeit lang in meinem Leben gemacht. Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben. Das Modell klingt erstmal vollkommen richtig. Und wahrscheinlich würden die meisten von euch hier sofort zustimmen. Natürlich soll Jesus die Nummer eins sein. Vielleicht sieht die Liste dann bei einigen auch so aus. Natürlich könnte sie auch andere Prioritäten haben. Ich habe jetzt hier mal so, wie ich sie so früher gesehen habe, für mich. Jesus natürlich an erster Stelle, dann Gemeinde oder Kirche, Familie, Beruf, Freunde, Hobby, Freizeit. Und ich habe ja auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel meine Zunge, meine Gedanken, mein Auto, man könnte noch Kreditkarte oder was auch immer dazu anführen. Und solange wir die ersten beiden Punkte auf dieser Liste anschauen, fühlt sich das doch alles sehr geistlich an. Aber die eigentliche Frage beginnt weiter unten auf der Liste. Was ist denn mit Punkt 4, mit Punkt 5, mit Punkt 9 oder mit allem, was da drunter ist? Welche Rolle spielt Jesus dort noch? Hat Jesus beim Beruf oder bei der Berufswahl noch etwas mitzureden? Beim Umgang mit deinem Geld? Bei meinen Entscheidungen am Montagmorgen, vielleicht im Bett zu bleiben, anstatt zur Arbeit zu gehen? Bei meiner Art zu reden? Bei meinen Beziehungen? Bei dem, was ich mir anschaue? Bei meinen Zielen? Oder auch in meiner Freizeit? Oder endet seine Herrschaft praktisch nach Punkt 1 oder Punkt 2? Und genau da liegt auch die Schwachstelle dieses Modells. Denn wenn Jesus auf Platz 1 steht, es bleibt am Ende eine Prioritätenliste. Und jede Prioritätenliste trennt das Leben in Bereiche, in Schubladen. Hier ist der geistliche Bereich, hier ist die Gemeinde, hier ist der Alltag, hier ist die Arbeit, hier ist mein Privatleben. Und plötzlich lebt man sonntags geistlich, aber montags völlig anders. In der Gemeinde spricht man über Vergebung, aber zu Hause lebt man Bitterkeit. Beim Gottesdienst fragt man nach Gottes Willen, aber Karriereentscheidungen trifft man alleine. Warum? Weil Jesus zwar wichtig ist, aber oft nur eben als Teilbereich unseres Lebens. Und genau das sehen wir auch in Lukas 9. Das ist der Bibelvers zu diesem Modell. Lukas 9, Verse 59 bis 62 könnt ihr gerne nachlesen. Hier geht es darum, dass die Menschen zwar nicht Jesus ablehnen, das ist auch wichtig, sie lehnen ihn nicht ab, sie sagen nicht, nein, Herr, ich will dir nicht folgen, aber sie sagen, ja, Herr, aber zuerst, lass mich zuerst meinen Vater begraben, lass mich zuerst noch meinen Abschied nehmen. Jesus wird anerkannt, aber zeitlich und praktisch eingeordnet. Und genau dieses zuerst entlarvt etwas. Denn Jesus möchte nicht nur wichtig sein, er möchte Herr sein. Er möchte nicht ein Punkt auf deiner Liste sein, nicht dein wichtigstes Hobby, nicht dein religiöser Bereich, auch nicht dein Sonntagsprogramm. Jesus will alles sein. Nicht Herr über einen Teil deines Lebens, sondern über dein ganzes Leben. Denn solange Jesus nur Priorität ist, bleibt das Leben im Kern immer noch unser eigenes System. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir manchmal so wenig von Gottes Kraft erleben. Weil wir Jesus zwar eingeladen haben, aber ihm nie wirklich alles unterstellt haben. Denn Jesus sagt nicht, ordne mich möglichst weit oben ein. Er sagt, folge mir nach. Kommen wir zum zweiten Modell. Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens. Dieses Modell klingt schon deutlich geistlicher. Vielleicht sogar reifer. Nicht mehr Jesus ist die Nummer eins, sondern Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens. Wenn wir das hören, dann denken wir erstmal, ja genau, so soll es sein. Denn die Mitte ist die Mitte, das Zentrum, der Ort, von dem alles ausgeht, der wichtigste Punkt überhaupt. Aber genau hier müssen wir vorsichtig sein. Denn auch dieses Modell kann versteckte Schwachstellen haben. Und die liegt darin, dass Jesus zwar im Zentrum sitzt, aber oft isoliert bleibt, wie ein unbeweglicher Kern, um den herum das eigentliche Leben seine Kreise zieht. Stellt euch ein Sonnensystem vor, in der Mitte die Sonne und außen kreisen Geld, Beruf, Karriere, Familie, Zukunft, Hobbys, Wünsche, Beziehungen, Ziele und so weiter und so weiter. Jesus ist zwar irgendwo zentral, aber viele dieser Dinge bewegen sich trotzdem völlig eigenständig weiter. Und genau das ist das Problem. Denn man kann Jesus sprachlich zum Mittelpunkt machen, aber trotzdem praktisch so leben, als hätte er in vielen Bereichen gar nichts hineinzureden. Und das Gefährliche daran ist, oft merken wir das nicht einmal, weil die Dinge, um die es geht, oft gar nicht so böse sind. Es sind ganz oft einfache, normale Entscheidungen, zum Beispiel der Kauf eines Autos. Man betet vielleicht, Herr, zeig mir deinen Willen, aber wenn wir ehrlich sind, war wirklich Offenheit da? Oder stand innerlich die Entscheidung schon längst fest? Man wollte doch nur, dass Gott sie bestätigt, oder? Und genau das passiert häufiger, als wir denken. Oder die Berufswahl. Gerade junge Christen sind dafür unglaublich anfällig. Man hat Wünsche, man hat Träume, Vorstellungen, ja, vielleicht sogar Druck. Dann wird gebetet und wenn kein offensichtliches Nein kommt, denkt man, dann wird es wohl Gottes Wille sein. Aber die eigentliche Frage ist, waren wir überhaupt bereit für ein Nein? Denn echtes Fragen nach Gottes Willen bedeutet nicht, Herr, bestätige bitte meinen Plan, sondern Herr, ich lasse auch los, wenn du etwas anderes willst. Genau das ist ein gewaltiger Unterschied. Oder denken wir an Eltern. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und das ist ja nichts Schlechtes. Aber wie schnell entsteht ein Satz wie, aus dir soll mal etwas Ordentliches werden. Und dann dreht sich alles um diese Umlaufbahn, um Erfolg, um Sicherheit, um Karriere, um Anerkennung und gesellschaftlichen Status. Und oft merken wir nicht einmal, dass Jesus in diesen Bereichen dann schon längst keine echte Herrschaft mehr hat. Denn Jesus darf zwar der Mittelpunkt sein, aber Entscheidungen werden trotzdem nach Angst, Sicherheit, Geld, Anerkennung oder gesellschaftlichen Erwartungen getroffen. Und genau hier, jetzt geht es um Matthäus 15. Matthäus 15, Vers 8. Ich bin die. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Versteht ihr? Jesus kritisiert hier nicht fehlende Religion. Die Menschen reden schon richtig. Sie ehren Gott. Sie sagen die richtigen Dinge. Aber das Herz ist weit weg. Und genau das kann auch heute passieren. Jesus steht im Zentrum unseres christlichen Vokabulars, aber nicht mehr unbedingt im Zentrum unserer Entscheidungen. Und genau deshalb reicht dieses Modell am Ende nicht aus. Denn Jesus möchte nicht nur das Zentrum unseres Denkens sein, nicht nur unser geistlicher Bezugspunkt, nicht nur der ruhende Kern im Inneren. Er möchte Herrschaft über die Umlaufbahn. Er möchte da hineinsprechen. In unsere Berufswahl, in unsere Beziehungen, in unseren Umgang mit Geld, in unsere Zukunftspläne, ja, auch in unsere Wünsche, in unsere Verletzungen, in unsere Erziehung, in unsere Freizeit, ja, in unsere Motive. Warum machen wir was? Auch hier ist die eigentliche Frage nicht, ist Jesus irgendwo in der Mitte meines Lebens, sondern eigentlich darf Jesus wirklich in jedem Bereich meines Lebens hineinreden. Denn ein Mittelpunkt, der keinen Einfluss auf das System hat, ist am Ende nur Dekoration. Und vielleicht ist auch das eines der größten Probleme moderner Christenheit. Jesus wird verehrt, besungen, zitiert, gepredigt, aber praktisch oft auf Distanz gehalten. Er darf im Zentrum sitzen, solange er die Umlaufbahn nicht verändert. Kommen wir zum Modell 3. Falls ihr es nicht erkennt, das außenrum soll ein Kreuz sein, das sich komplett um mich, also so wie es oben steht, Jesus hüllt mich komplett ein. Ich bin in der Mitte und Jesus hüllt mich außenrum ein. Das ist eigentlich das Umkehrmodell von Modell 2. Bei Modell 2 hat ja Jesus in der Mitte gesessen und vieles ist an ihm vorbeigelaufen. Und hier ist es jetzt andersrum. Hier sitze ich plötzlich in der Mitte und Jesus ist außenrum. Er umgibt mich, er beschützt mich, er tröstet mich, er bewahrt mich, segnet mich, hilft mir, stärkt mich. Und bitte versteht mich bitte nicht falsch. All das tut Jesus natürlich. Er ist unser Tröster, unser Retter, unser Freund, unser Hirte. Das Problem beginnt nicht bei diesen Wahrheiten. Das Problem beginnt, wenn daraus ein Wohlfühlevangelium wird, in dem Jesus nur noch dazu da ist, mein Leben angenehmer zu machen. Denn dann wird Jesus einfach nur noch zum Schutzschild oder zum geistlichen Kuschelkissen, zur Versicherung gegen Probleme oder zum Helfer für meine Ziele oder zum Segen meiner Wünsche. Aber im Zentrum bleibt eben weiterhin das Ich, ich selbst. Und genau deshalb ist dieses Modell so gefährlich, weil es extrem christlich aussieht. Man spricht viel über Liebe, Nähe, Geborgenheit, Frieden, Annahme oder auch Freundschaft mit Jesus, aber eben kaum noch über Nachfolge, über Gehorsam, über Heiligung, über das Kreuz, über Umkehr oder über Herrschaft. Und ich merke, ganz ehrlich, ich persönlich tue mich wirklich schwer damit, wenn Jesus nur noch als unser bester Freund dargestellt wird. Nicht, weil es falsch ist. Jesus nennt ja seine Jünger Freunde. Das steht so in der Bibel. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass darüber hinaus fast alles andere vergessen wird. Dann wird Jesus nämlich reduziert auf nett, lieb, angenehm, verständnisvoll, tröstend. Aber Jesus ist nicht unser Kuschelkönig. Welcher Freund sitzt einmal über die Welt zu Gericht? Welcher Freund sitzt über dich zu Gericht? Seid doch ehrlich, wenn das passieren würde, das wäre doch nicht mehr euer Freund, oder? Welcher Freund spricht, folge mir nach? Oder welcher Freund sagt, nimm dein Kreuz auf dich? Welcher Freund wird in Offenbarung 19 als König aller Könige genannt? Und selbst wir als seine Kinder werden nämlich einmal vor ihm stehen. Nicht um verdammt zu werden, aber dennoch vor ihm. Vor dem, der heilig ist. Vor dem, der die Wahrheit ist. Vor dem, der Herr ist. Und genau hier trifft Lukas Kapitel 6, 46 mitten ins Herz, wenn Jesus sagt, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Er kritisiert nicht, dass Menschen zu wenig Gefühle für ihn hätten. Er kritisiert, dass Menschen ihn Herr nennen, aber weiterhin selbst auf dem Thron ihres Lebens sitzen. Und genau das passiert in diesem Modell. Jesus wird um das eigene Leben herum gebaut, aber nicht hineingelassen, um es wirklich zu ändern. Das Ego bleibt am Ende unberührt, vielleicht sogar ungekreuzigt, unverändert. Man möchte Trost ohne Hingabe, Frieden ohne Umkehr, Nähe ohne Nachfolge, Liebe ohne Gehorsam, ja, Segen ohne Kreuz. Und ganz ehrlich, dieses Modell passt perfekt in unsere Zeit. Denn unsere Kultur sagt uns ständig, du bist das Zentrum. Alles dreht sich um dich, deine Bedürfnisse, deine Gefühle, deine Wünsche, deine Selbstverwirklichung. Und plötzlich wird dann Jesus sogar benutzt, um genau dieses Selbstzentrum zu stabilisieren. Dann dient Jesus dem Ego, anstatt dass Ego stirbt und Jesus dient. Und das Evangelium funktioniert aber genau andersrum. Jesus kommt nicht, um dein altes Ich angenehm einzupacken. Er kommt, um das alte Ich ans Kreuz zu bringen und neues Leben hervorzubringen. Denn Nachfolge bedeutet nicht, Jesus, mach mein Leben gemütlicher, sondern Jesus wird Herr meines Lebens. Und genau deshalb reicht es nicht, Jesus nur als Beschützer, Tröster oder Freund zu sehen. Denn all das ist zwar wahr, aber eben nur ein Teil eines viel größeren Bildes. Jesus ist Freund, Retter, Hirte, König, Richter, Herr, Lamm Gottes, Löwe von Juda und vieles, vieles mehr. Und erst wenn wir alles zusammen sehen, verstehen wir wirklich, wer er ist. Modell 4. Schnittmenge aus Anspruch Bibel und Anspruch Welt oder auch Schnittmengen Glauben. Dieses Modell ist wahrscheinlich eines der gefährlichsten, weil es nach außen oft unglaublich vernünftig aussieht. Es ist das Modell eben der Schnittmenge. Man versucht irgendwie ein bisschen Jesus, ein bisschen Welt, weil wir leben ja schließlich in der Welt, ein bisschen Nachfolge, ein bisschen Eigenwille, ein bisschen Heiligkeit, ein bisschen Anpassung. Gerade genug Christ sein, um das Gewissen zu beruhigen, aber nicht gut genug, damit das Leben wirklich verändert werden muss. Und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich das Modell, in dem heute die meisten Christen leben. Es ist dieses Denken, ach, wir sind ja nur Menschen. Niemand ist perfekt. Doch, wir sind nun mal Sünder. Man muss es ja auch nicht übertreiben, oder? Papier ist geduldig. Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und versteht mich bitte richtig, natürlich sind wir Menschen. Natürlich machen wir Fehler und natürlich fallen wir hin. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht um Menschen, die kämpfen und dabei scheitern. Es geht um etwas anderes. Es geht um Christen, die irgendwann aufgehört haben zu kämpfen. Die ihre Schwächen nicht mehr vor Christus bringen, sondern anfangen, sie zu rechtfertigen. Und irgendwann werden diese Dinge, die eigentlich ans Kreuz gehören, Teil ihrer Identität. Dann heißt es plötzlich, so bin ich eben. Und genau das ist die Gefahr der Lauheit. Man lebt dauerhaft in einem Kompromiss. Nicht ganze Welt, aber auch nicht ganz Christus. Gerade genug von beidem, damit es irgendwie funktioniert. Aber Jesus spricht darüber extrem deutlich. Niemand kann zwei Herren dienen. Nicht es wird schwierig, sondern es geht nicht. Warum? weil beide Herrschaften völlig gegensätzlich sind. Die Welt sagt uns, lebe für dich, sicher dich selbst, tu, was dich glücklich macht, folge deinem Herzen. Oder auch schon gehört, folge deinem Bauchgefühl. Nein, Jesus sagt, folge mir nach. Er sagt noch mehr, Dinge, die wir gar nicht so gerne hören. Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Gib dein Leben hin. Ja, das passt natürlich nicht zusammen. Und trotzdem versuchen viele Christen genau das. In der Gemeinde redet man über Liebe, über Wahrheit, über Heiligung, über Nachfolge. Und am Arbeitsplatz lebt man plötzlich komplett nach weltlichen Maßstäben. Dann werden Unehrlichkeit, Gier, Stolz, Karriere um jeden Preis, Anpassung, falsche Kompromisse plötzlich völlig egal. Völlig normal. Und es muss ja nicht nur dich selbst betreffen, es kann ja deinen Kollegen betreffen und du schweigst einfach dazu. Warum? Ja, weil wir Angst haben, anzuecken. Und manchmal trauen wir uns nicht einmal mehr, bestimmte Dinge offen anzusprechen, weil es einfach zu unangenehm wird. Zum Beispiel bei der Partnerwahl. Warum lässt sich ein Christ bewusst mit einem ungläubigen Partner ein? Oft steckt dahinter der Gedanke, ich werde ihn schon verändern. Ich kann ihn vielleicht reparieren. Oder vielleicht wird er ja noch gläubig. Aber am Ende kann nur Jesus retten. Und die eigentliche Frage ist, bin ich bereit, mein ganzes zukünftiges Leben, meine Ehe und vielleicht sogar die geistliche Zukunft meiner Kinder auf diese Hoffnung bauen? Wie gesagt, Fehler passieren. Und ich rede hier auch nicht über Menschen, deren Vergangenheit bereits voller Brüche ist. Darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht um Verurteilung, sondern es geht um Ehrlichkeit. Warum lernen wir oft nicht aus den Fehlern anderer? Warum muss jeder dieselben Mauern selbst mit voller Geschwindigkeit treffen? Oder warum muss das Rad von jedem immer wieder neu erfunden werden? Warum ignorieren wir Warnungen, die Jesus uns längst gegeben hat? Gerade von Jesus können wir so viel lernen, wenn wir wirklich bereit wären, ihm zuzuhören. Und genau deshalb ist Laodicea so erschreckend. Jesus sagt hier ja nicht, ihr seid komplett gegen mich. Er sagt, ihr seid lau. Nicht kalt, nicht heiß. Ein Kompromisszustand. Und das Gefährliche an Lauheit ist, man merkt es oft selbst nicht mehr. Man hält sich weiterhin für geistlich, man geht weiterhin in die Gemeinde, man singt weiterhin Lobpreis, man nennt Jesus weiterhin Herr. Aber praktisch lebt man in zwei Systemen gleichzeitig. Und irgendwann entsteht dann genau das, was Jesus am schärfsten kritisiert. Heuchelei. Oder ich laufe mit einer Maske rum, um es bildlicher zu machen. Außen christlich, innen kompromissbereit. Und wisst ihr, was das eigentliche Problem daran ist? Lauheit tut so, als könnte Christus sich mit einem Teil des Herzens zufrieden geben. Aber Jesus starb nicht am Kreuz, um eine Schnittmenge mit der Welt zu bekommen. Er starb, um Herr zu sein. Nicht über einen Teil, nicht über den Sonntag, nicht über unsere christliche Sprache, sondern über alles. Und genau deshalb sagt Jesus auch nicht, findet einen guten Mittelweg, wie wir das so gerne machen. Er sagt nach wie vor, folge mir nach. Kommen wir zum Modell 5. Das Kreuz als alles durchdringender Filter, als das, was alles durchleuchtet. Oder man könnte auch sagen, an das alles andocken muss. Und eigentlich ist es ja auch gar kein Modell mehr. Denn hier wird alle Denkweise, die zuvor, also die es zuvor gab, alles, was wir gesehen haben, einfach zunichte gemacht. Es zerbricht. Denn hier geht es nicht mehr um Prioritäten oder um Mittelpunkte oder um Schnittmengen oder geistliche Bereiche oder nicht geistliche Bereiche. Hier geht es nur noch um eins: die Herrschaft Jesu über alles. Denn wenn Jesus sagt, folge mir nach, was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, dass wir vorne weglaufen und Jesus hinterherkommt? Nein. Bedeutet das, dass wir mit Jesus diskutieren, wo der Weg lang geht? Nein. Nachfolge bedeutet, es geht voran. Er geht voran. Und wir folgen. Wohin auch immer. Auch dann, wenn wir den Weg nicht verstehen. Auch dann, wenn er unbequem wird. Auch dann, wenn er durch Täler führt. Der Nachfolge bedeutet nicht, Jesus begleitet meinen Weg, sondern ich verlasse meinen und gehe seinen. Genau hier beginnt das Kreuz. Denn das Kreuz ist nicht nur der Ort, an dem uns vergeben wurde. Das Kreuz ist auch der Ort, an dem unser altes Leben stirbt. Und ich glaube, wir haben das Kreuz oft viel zu klein gemacht. Das Kreuz steht für Rettung, Vergebung, für Himmel, für Neuanfang. Und das ist alles wahr. Aber das Kreuz ist jetzt noch viel mehr. Das Kreuz ist wie ein Filter, wie ein Nadelöhr oder eine Brücke. Jeder Bereich in unserem Leben, in meinem Leben, muss durch das Kreuz hindurch, damit Christus ihn reinigen und verändern kann. Und da geht es um unsere Identität. Wer bin ich? Um unsere Arbeit, um unser Geld, um unser Besitz, ja, auch um deine Kreditkarte. Es geht um unsere Beziehungen, Freunde, Freundinnen, Ehe, alles ist darunter zu verstehen. Unsere Worte am Montagmorgen, am Blue Monday, wie man so schön sagt. Ja, unsere Gedanken. Was denken wir? Gedanken sind frei, höre ich oft. Nein, sind sie eben nicht. Unsere Wünsche, unser Stolz, unser Ego, alles muss ans Kreuz. Alles muss angedockt sein an Christus, gereinigt werden, geheiligt werden. Und genau das ist es nämlich, was Paulus auch meint. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist radikal. Denn plötzlich gibt es nicht mehr mein Gemeinde-Ich oder mein Arbeits-Ich oder mein Freizeit-Ich oder mein Sonntags-Ich, sondern es gibt nur noch Christus, Christus in mir. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, als ich noch in Essen war. Da gab es ein paar Geschwister, mit denen ich sehr eng war und mit denen bin ich bis heute für ein Bild dankbar. Das Bild, das sie mir gegeben haben, das habe ich nie vergessen. Und sie sagten mir, stell dir dein Leben vor wie ein großes Haus. Ein Haus mit vielen Räumen. Manche Räume kennst du, manche sind hell, manche benutzt du jeden Tag. Aber manche Räume liegen verborgen, verschlossen, dunkel. Und vielleicht warst du selbst noch nie richtig dort, in gewissen Räumen. Und immer dann, wenn Gott dann Licht in einen dieser Räume sichtbar macht, gibt es eigentlich nur eine Frage. Wird auch dieser Raum unter die Herrschaft Jesu gestellt? Und plötzlich wird nämlich danach Folge unglaublich praktisch. Deshalb müssen wir uns einfach die Frage stellen, hast du dein Denken unter die Herrschaft Christi gestellt? Deine Zunge? Dein Umgang mit Menschen? Ja, deine Kreditkarte, wie schon erwähnt? Dein Medienkonsum? Deine Sexualität? Deine Zukunftspläne, dein Stolz, deine Verletzungen, deine Ängste, ja, dein Ehrgeiz. Natürlich könnte man hier auch noch viele andere erwähnen. Der Punkt ist aber, es gibt keine geistlichen und weltlichen Bereiche mehr. Für Jesus gibt es nicht, das ist mein Bereich, das ist dein Privatbereich, alles gehört ihm oder nichts. Und genau deshalb ist dieser Satz so wichtig. Wenn Jesus nicht Herr über alles ist, ist er überhaupt nicht Herr. Das klingt vielleicht hart, aber eigentlich ist es Befreiung. Denn Jesus möchte nicht nur einen Teil retten, sondern den ganzen Menschen. Und genau deshalb sagt Kolosser, also Paulus im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also nicht nur Lobpreis, Gebet, Gottesdienst, Bibel lesen, sondern alles. Arbeit, Familie, Gespräche, Einkaufen, Autofahren, Geld ausgeben, Konflikte lösen, Entscheidungen treffen, bügeln, spülen, egal, alles, was euch einfällt oder auch nicht einfällt. Plötzlich wird der ganze Alltag geistlich, nicht weil wir religiös werden, sondern weil Christus Herr wird. Genau deshalb heißt es nämlich auch in Römer 12, gebt eure Leiber hin als lebendige Opfer. Das bedeutet, dass der eigentliche Gottesdienst nicht jetzt hier stattfindet, nicht hier in diesem Gebäude, nicht jetzt, sondern in dem Augenblick, wo du aus dieser Tür rausgehst. Er beginnt morgen früh, wenn niemand zusieht, wenn der Alltag beginnt, wenn echte Entscheidungen getroffen werden, wenn Druck kommt, wenn Versuchung kommt, wenn Ärger kommt, wenn niemand da ist, um zu applaudieren. Dann zeigt sich nämlich, wer wirklich Herr ist. Und genau deshalb ist Modell 5 nicht, Jesus verbessert mein Leben, sondern Jesus ist mein Leben. Jesus übernimmt mein Leben. Es ist nicht teilweise, es ist nicht symbolisch, es ist nicht theoretisch, sondern vollständig. Und genau dort beginnt dann auch echte Nachfolge. Kommen wir zu den Abschlussgedanken. Vielleicht haben manche während dieser Predigt gedacht, das klingt alles sehr radikal. Und ja, Jesus' Nachfolge ist radikal, nicht hart, aber radikal. Denn Jesus kam nie, um einfach ein bisschen religiöse Verbesserung in unser Leben zu bringen. Viele denken, Jesus würde hauptsächlich unsere Probleme lösen oder uns Kraft geben, sie irgendwie durchzustehen. Versteht mich nicht falsch, auch das tut er. Gerade da oder dort, wo Probleme wirklich deutlich schwer sind, wo Menschen leiden, wo Krankheit da ist, wo Angst da ist, wo Zerbruch da ist. Jesus begegnet Menschen dort mit Liebe, Trost und Kraft. Aber oft möchte Jesus noch etwas viel Tieferes tun. Oft möchte er nicht zuerst die Umstände verändern, sondern unsere Sichtweise. Er möchte uns zeigen, dass vieles, was wir für unglaublich wichtig halten, in Wahrheit nur sehr geringe Bedeutung hat. Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Angst investieren wir in Dinge, die in der Ewigkeit kein Gewicht haben? Karriere, Status, Besitz, Außenwirkung, Anerkennung, Selbstverwirklichung, um nur einige zu nennen. Und gleichzeitig behandeln wir die wirklich wichtigen Dinge oft, als wären sie Nebensache, wie unsere Beziehung zu Gott, unser Herz, unsere Heiligkeit, Wahrheit, Nachfolge, Menschen oder auch die Ewigkeit. Und vielleicht hatten einige von euch während der Predigt sogar einen ganz bestimmten Bibelvers im Kopf. Prüft alles, behaltet das Gute. Auch an dieser Stelle sage ich, dieser Vers ist absolut richtig. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir so denken, fangen wir dann nicht genau schon wieder da an, Kompromisse zu bauen, nach dem Motto, ich prüfe mal alles und suche nur dann das heraus, was ich behalten möchte? Aber wie schon gesagt, Nachfolge bedeutet nicht, dass Jesus ein Angebot unter vielen ist, aus dem wir uns die angenehmen Teile aussuchen. Jesus hat nie gesagt, nimm das Gute mit. Und wie schon mehrfach erwähnt, er sagte, folge mir nach. Und Nachfolge bedeutet nun mal, nicht ich bewerte Jesus, sondern Jesus beurteilt mich. Nicht ich filtere sein Wort, sondern sein Wort durchdringt mich. Nicht ich entscheide, welche Bereiche ihm gehören, sondern er ist Herr über alles. Und vielleicht ist genau das heute auch der eigentliche Punkt gewesen. Nicht in welchem Modell stecke ich fest oder in welchem Modell stecken die anderen, sondern dass ich mich selbst prüfe, dass ich auf mich selbst schaue. Wo stehe ich? Gibt es noch Räume, die Jesus zwar kennt, die ich ihm aber nie wirklich übergeben habe? Gibt es Bereiche, in denen ich ihn zwar Herr nenne, aber trotzdem selbst entscheide? Jesus sucht Menschen, die bereit sind zu sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern deiner. Und ich bin der Meinung, dass wir auch genau deshalb jetzt nicht einfach weitermachen können. Nicht nachdem wir das gehört haben oder wenn wir das ernst nehmen wollen. Deshalb nehmen wir uns jetzt Zeit, mit und auch füreinander zu beten. Lasst uns vor den Herrn treten und ihm alles abgeben. Alles unter seine Herrschaft zu stellen. Du kannst für dich selbst beten, du kannst auch für dich beten lassen. Höre, was der Geist dir sagt und stelle alles unter seine Herrschaft. Zur Predigt, Amen. Also wenn jemand für sich beten lassen möchte, habe ich ja gesagt, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, wir haben Geschwister in unseren Reihen, die gerne auch für dich beten. Nutze die Möglichkeit, wenn du für dich selber beten willst, dann wir nehmen uns jetzt, wie gesagt, die Zeit dafür, im Gebet vor Christus zu kommen.